Also was ich sehr häufig auch erlebe, auch gerade bei jüngeren Patientinnen, wo die Geburt eben auch noch nicht so lange her ist, und da kommen wir auch wieder zum Thema Scham, ist eben auch, dass die Geburt als sehr traumatisch und übergriffig empfunden wurde und dass eben da eine gewisse Traumatisierung auch in diesem Bereich, also im Bereich des Beckenbodens, im Bereich der Vagina, der Vulva, des ganzen in Anführungsstrichen Schambereichs stattgefunden hat und eben da viele Frauen auch irgendwie da ja diesen Beckenboden dann einfach auch nicht mehr so sehr ansteuern können, nicht sehr, so sehr spüren können, weil eben da etwas passiert ist, was sie versuchen irgendwie für sich zu verarbeiten und das häufig eben auch vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund für sich zu schieben, weil es dann meistens ja doch froh, dass du ein gesundes Kind hast. Jetzt die Geburt war ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie du das denkst, aber das sind ja dann so manche Aussagen, die man sich dann anhören muss und dass das so ein bisschen verdrängt wird und eben gleichermaßen wird eben auch dieses Trauma und dann mit der Beckenboden verdrängt. Und das sind meistens auch Frauen, die halt eben dann, wo dann diese Beschwerden dann wieder aufkommen, im chronischen Beckenschmerz oder den Beckenboden gar nicht ansteuern zu können, also gar nicht, also da bringt eine Physiotherapie oder Übung, die man gezeigt bekommt, überhaupt nichts, weil eben die Frauen da das gar nicht ansteuern können, gar keinen Bezug zu ihrem Beckenboden haben.
Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Warum reden wir eigentlich immer noch nicht offen über Inkontinenz, brennende Vulven und Schmerzen beim Sex? Wenn du dich jetzt schon ein bisschen unwohl fühlst, dann ist diese Folge vielleicht nicht die richtige für dich. Es lohnt sich aber trotzdem auf jeden Fall mal reinzuhören. In dieser Folge räumen wir mit Tabus rund um den weiblichen Körper, vor allem in den unteren Regionen, auf. Zusammen mit Dr. Med. Rebecca Westphal, sie ist Oberärztin für Gynäkologie und Urogynäkologie aus Hamburg, geht es um das stille Leiden vieler Frauen, vor allem nach der Geburt, im Verlauf des Zyklus, aber auch in der Menopause. Wir sprechen über ganz, ganz, ganz viele Themen wie traumatische Geburten, welche Folgen sie haben können, zum Beispiel chronischer Schmerz, Retraumatisierung beim Sex, Scham als grundsätzlich ständiger Begleiter bei diesen Themen. Auch geht es um die Themen Endometriose, starke Menstruationsblutung, PMS oder PMDS. Was ist eigentlich noch normal und wann solltest du dir Hilfe suchen? Wenn du dich überwinden kannst und jetzt vielleicht doch sagst, ja, das ist was für mich, da ist was dabei, wo ich vielleicht auch so das eine oder andere Thema habe, dann hör unbedingt rein. Und jetzt ganz viel positive Inspiration wünsche ich dir. Herzlich willkommen, liebe Rebecca, heute im Emmy Rosa Podcast. Schön, dass du heute da bist, direkt aus dem OP.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass du mich gerade schon offline so nett begrüßt hast. Genau.
Ja, du kommst gerade, wie ich schon angekündigt habe, direkt aus dem OP. Das ist jetzt für mich auch neu, weil sonst meine Gästinnen, ist ja heute der korrekte Ausdruck mittlerweile, glaube ich, nicht unbedingt deinen Schwerpunkt haben. Möchtest du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
Ja, ich bin Rebecca Westphal. Ich bin Oberärztin in einer großen gynäkologischen Klinik in Hamburg und habe meinen Schwerpunkt vor allen Dingen auf gutartige, also nicht onkologische Erkrankungen in der Gynäkologie gelegt und da ganz explizit nochmal auf den Schwerpunkt Beckenbodeninkontinenz und die Themen wie starke Menstruationsblutung, Myome, Endometriose. Genau, das sind so meine Lieblingsthemen und wo ich mich auch in den letzten Jahren mit am meisten beschäftigt habe und mich da auch am meisten qualifiziert habe. Und genau, was auch mein großes Anliegen ist, dass in der Frauenheilkunde diese Themen ja präsenter zu machen, weil ja doch häufig auch ein Leidensdruck da ist, auch wenn es jetzt keine bösartigen Erkrankungen sind, aber doch Erkrankungen, die einen Leidensdruck bei Frauen verursachen können und die eben teilweise noch sehr schambehaftet sind, sodass man da nicht drüber redet und auch traditionell Themen sind, über die man früher nicht viel geredet hat und das so ein bisschen öffentlicher zu gestalten, dieses Thema, das ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen und mich auch persönlich damit einfach mehr auseinanderzusetzen und zu gucken, was gibt es da für Themen oder was gibt es auch für Therapiemöglichkeiten, was kann man machen, was kann man alles noch machen, um eben den Frauen zu helfen, um ihnen zuzuhören, um das Thema ernst zu nehmen und dann am Ende ihnen auch mit diesen Problemen dann medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
Ja, und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dieses Thema Scham. Scham ist in diesem Bereich wahrscheinlich ein großes Thema und das ist auch der Grund, warum es mir am Herzen liegt, dieses Thema rauszubringen und wir heute zusammenarbeiten, ist einfach dir auch Raum zu geben, mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen, um da vielleicht auch die Hemmungen, sich Hilfe zu suchen, ein bisschen zu nehmen. Und da würde ich gleich mal sagen, erzähl mal ein bisschen, was sind so die Probleme, mit denen die Frauen ganz konkret zu dir kommen? Also zum Beispiel jetzt welche Symptome, das ist jetzt so das Erste, woran ich denke, wo man als Frau dann wahrscheinlich denkt, bin ich jetzt, ist es normal oder irgendwas stimmt doch nicht und wie kann ich da jetzt mir Unterstützung suchen?
Ja, wir sehen ja schon in der Gynäkologie dieses Thema an sich, schon mit der ganzen Nomenklatur, die wir da haben, ist ja ein schambehaftetes Thema oder häufig ein schambelastetes Thema. Also wir sehen das an den Worten Schamlippe, Schambein, die Scham. Also das ist schon alleine dieses Thema ist von dem Wording einfach schon schambelastet. Was jetzt die Patientin, die zu mir in die Sprechstunde kommen, wie gesagt, ich habe zwei Schwerpunktsprechstunden. Das eine, und ich glaube, das ist auch, was das Thema Scham angeht, noch das, was ein bisschen prägnanter ist, das ist das Thema Beckenboden und Inkontinenz. Wir sehen das jetzt ab und zu mal in der Werbung, dass eben über so Inkontinenzbeschwerden gesprochen wird, dass irgendwie eine Binde gegen Inkontinenz, aber an sich war das ein Thema, wo viele, viele Jahrzehnte eigentlich nie jemand drüber gesprochen hat. Also, dass zum Beispiel Geburt, Schwangerschaft eben dazu führen können, dass der Beckenboden sich abschwächt danach und es dann zu Inkontinenzbeschwerden kommen kann. Und auch viele ältere Damen, gerade da höre ich das auch ganz häufig, dass sie sagen, ich habe immer gedacht, das ist normal bei meinen Freundinnen, das ist normal. Mein Frauenarzt hat da tatsächlich traditionell auch eher noch die männlichen Frauenärzte, hat immer gesagt, das ist normal, wenn man nach der Geburt Urin verliert. Deswegen habe ich mich da zwar geschämt, aber ich habe nie gedacht, dass man da was machen kann. Und genau da drüber jetzt aufzuklären und da Hilfe anzubieten, das ist so der Schwerpunkt der Beckenbodensprechstunde bei uns.
Ja, so ging es mir auch. Das erste Mal, dass ich wirklich so in Kontakt mit dem Thema Beckenboden und auch den Folgen davon, wenn der eben nicht mehr ja, kräftig stabil ist, habe ich eher auch erst so richtig Kontakt bekommen, als ich dann selber Mama geworden bin. Und da wird dann das erste Mal, so finde ich, ein bisschen aufgeklärt.
Ja, das ist richtig. Also, und das, auch das ist ja relativ neu. Also ich weiß zum Beispiel, die Generation meiner Eltern, also meine Mutter, die hatte noch keinen Rückbildungskurs damals. Also das ist auch eher noch was Neueres jetzt. Und dann ist es so, dass die Beckenboden, also Rückbildungsgymnastik, lange Zeit eigentlich so das Einzige war, was den Frauen nach der Geburt so an die Hand gegeben wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die Beckenbodenkurse, die ja von der Krankenkasse bezahlt werden, also die Rückbildungskurse, das sind ja die Voraussetzung, dass von der Krankenkasse der Rückbildungskurs bezahlt wird, ist, dass der Hebammen geleitet ist und gar nicht physiotherapeutisch. Und das ist natürlich auf der einen Seite ist das sehr schön, weil die meisten Frauen ja auch da mit den Säuglingen dann zum Rückbildungsgymnastik kommen. Aber es ist natürlich deutlich weniger ja, physiotherapeutischer Fokus auf dem Beckenboden in dem Moment. Und bei mir war es zum Beispiel so, also ich habe zwei Kinder, die sind jetzt schon ein bisschen größer, dass die Rückbildungsgymnastik, da war ich ja meistens größtenteils damit beschäftigt, irgendwie mich um meine Kinder zu kümmern, was natürlich auch schön ist, aber da hat der Beckenboden nicht viel Aufmerksamkeit gekriegt.
Oh.
Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich die Übungen auch zu Hause nicht sehr konsequent durchgeführt habe. Also über all das, was ich in der Sprechstunde spreche, das kann ich, oder viele Dinge davon, die kenne ich eben auch. Und mir ging es damals so, dass ich dann zur Frauenärztin gegangen bin und habe gesagt, ja, ich bin ja Kollegin, ich kenne mich da auch ein bisschen aus, aber das war noch zu der Zeit, wo ich mich da noch nicht so drauf spezialisiert habe. Können Sie mir da irgendwie noch was geben, was mir da noch hilft? Können Sie mir noch vielleicht was verschreiben? Und das habe ich dann selber auch als Kollegin gemerkt, dass da ganz große Hürden sind, dann irgendwie auch weitere Therapie zu bekommen. Und dass da auch tatsächlich bei vielen niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen auch gar nicht so viel Wissen da ist, beziehungsweise also gar nicht so dieses ganz explizite Wissen, was auch gar nicht schlimm ist, weil ein niedergelassener Gynäkologe oder Gynäkologin muss alles abdecken können, von ganze Geburtsvorsorgen, Schwangerschaftsvorsorgen, alle Krebserkrankungen, alle hormonellen Sachen. Und da ist der Beckenboden halt ein Thema, was nur sehr wenig Raum einnimmt, zumal das auch kassenärztlich nicht sehr gut vergütet wird. Und das ist, glaube ich, halt eben was, wo so ein bisschen eine Lücke besteht. Und deswegen haben wir uns jetzt bei uns im Beckenbodenzentrum wirklich drauf spezialisiert und bieten halt so eine spezielle Sprechstunde dafür an, um eben diese Lücke ein bisschen zu schließen.
Also, wenn jetzt eine Hörerin zum Beispiel versucht hat, den Beckenboden oder Probleme mit dem Beckenboden hat, versucht hat, diesen zu stabilisieren und dann aber festgestellt hat, irgendwie komme ich da nicht weiter, dann wäre es eine Möglichkeit, in eine Beckenbodensprechstunde zum Beispiel jetzt in Hamburg bei dir in der Klinik zu gehen, um da dann Unterstützung zu bekommen.
Ganz genau. Also die Unterfachrichtung der Gynäkologen, die sich mit dem Beckenboden be beschäftigen, das sind die Urogynäkologen oder eben auch, wenn man Beckenbodensprechstunde googelt, das findet man auch. Genau. Und es ist halt eben auch nicht nur das Thema Inkontinenz oder Senkung. Da sind ja ganz viele Dinge, die da auch mit reinspielen. Also so ganz reine Inkontinenz, das ist auch nur ein Teilaspekt der Patienten, also von Beschwerden, mit denen Patientinnen zu uns kommen. Also was ich sehr häufig auch erlebe, auch gerade bei jüngeren Patientinnen, wo die Geburt eben auch noch nicht so lange her ist, und da kommen wir auch wieder zum Thema Scham, ist eben auch, dass die Geburt als sehr traumatisch und übergriffig empfunden wurde und dass eben da eine gewisse Traumatisierung auch in diesem Bereich, also im Bereich des Beckenbodens, im Bereich der Vagina, der Vulva, des Ganzen in Anführungsstrichen Schambereichs stattgefunden hat und eben da viele Frauen auch irgendwie da ja diesen Beckenboden dann einfach auch nicht mehr so sehr ansteuern können, nicht sehr, so sehr spüren können, weil eben da etwas passiert ist, was sie versuchen irgendwie für sich zu verarbeiten und das häufig eben auch vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund für sich zu schieben, weil es dann meistens ja doch froh, dass du ein gesundes Kind hast. Jetzt die Geburt war ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie du das denkst, aber das sind ja dann so manche Aussagen, die man sich dann anhören muss und dass das so ein bisschen verdrängt wird und eben gleichermaßen wird eben auch dieses Trauma und dann mit der Beckenboden verdrängt. Und das sind meistens auch Frauen, die halt eben dann, wo dann diese Beschwerden dann wieder aufkommen, im chronischen Beckenschmerz oder den Beckenboden gar nicht ansteuern zu können, also gar nicht, also da bringt eine Physiotherapie oder Übung, die man gezeigt bekommt, überhaupt nichts, weil eben die Frauen das gar nicht ansteuern können, gar keinen Bezug zu ihrem Beckenboden haben. Oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, also beim Sex, da, wo dann eben sowas wieder hochkommt, ohne dass es ins Bewusstsein kommt, sondern dass es einfach dann als körperliches Symptom dann wiederkommt.
Ja, also da kenne ich auch einige aus dem Freundeskreis, die wirklich solche Erfahrungen nach der Geburt oder während der Geburt gemacht haben und danach jetzt Probleme haben. Wo würdest du sagen, sind die dann richtig? Also würdest du auch empfehlen, okay, wenn du sagst, okay, das ist jetzt mein Ding, ich habe das Gefühl, das resoniert mit mir. Sind die Betroffenen dann auch richtig in der Beckenbodensprechstunde oder gibt es da andere Anlaufstellen, die du empfehlen würdest?
Also prinzipiell würde ich sagen, dass eine Beckenbodensprechstunde erstmal schon mal eine gute erste Anlaufstelle ist. Natürlich muss man wie überall sagen, das steht und fällt auch immer mit der Person, die diese, also dem Arzt, der Ärztin, die diese Sprechstunde durchführt und ja, da auch in gewisser Art und Weise die Motivation und Intention, die dahinter steht. Ich erlebe das auch bei Kollegen, die halt einfach auch vielleicht ein bisschen praktischer veranlagt sind und wo es eher auch so um das Operative geht. Also was kann man da jetzt verbessern an der Funktion, indem man das und das operiert, die da eben auch nicht immer so diesen Sens für haben. Aber prinzipiell kann man sagen, dass eben eine Beckenbodensprechstunde bietet eben schon mal eben eine ganz ausführliche Untersuchung des Beckenbodens, auch der Muskulatur, wie das anspannbar ist. Es gibt Möglichkeiten des 3D-Ultraschalls, dass man den Beckenboden sich angucken kann und man kann halt eben auch funktional untersuchen, also inwieweit ist Kraft, Ansteuerbarkeit da und was man halt eben bei der Untersuchung auch meistens sieht, ist, wie reagiert die Frau eigentlich auch auf die Untersuchung? Ist es etwas, was ihr sehr, sehr, sehr unangenehm ist oder etwas, was mit sie jetzt kein Problem hat? Und daraus ergibt sich schon mal so ein erstes Bild. Und dann kann man daraus dann eben weiter gucken, ob das diese Sprechstunde oder dieses Krankenhaus oder diese Praxis jetzt der richtige weitere Weg ist oder ob man damit dann eventuell auch noch weiter verweist. Also ich finde, es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr gute auf dem Beckenboden spezialisierte Physiotherapeutinnen, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, auch sehr traumasensibel arbeiten, aber da die erstmal zu finden, da ist meistens so eine Sprechstunde, wie wir sie anbieten. Also wir haben dann natürlich unsere Kontakte und wissen dann auch, wo wir sagen, okay, vielleicht ist das, wenn wir jetzt sagen, am besten ist da eine konservative, also keine Operation, also eine konservative Therapie mit Beckenbodentherapie, nicht nur Gymnastik, sondern eben auch Entspannungsverfahren, Mobilisierungsverfahren. Da haben wir jetzt, da kennen wir die und die Beckenbodentherapeuten physiotherapeutisch. Vielleicht macht es Sinn, dass sie sich da einmal vorstellen. Man darf jetzt nicht explizit als Arzt mal einen Physiotherapeuten vorschlagen. Aber es gibt eine Liste, die man dann aushändigen kann. Man sagt, okay, das sind welche, die da wirklich drauf spezialisiert sind, die arbeiten traumasensibel. Es gibt auch welche Physiotherapeuten, die sich auch auf Transfrauen spezialisiert haben oder auch Transmänner. Genau, und da können wir so ein bisschen auch Auskunft geben.
Ja, also dann erster Schritt auf jeden Fall mal die Beckenbodensprechstunde, die dann wirklich hoffentlich sensible Ärztinnen und Ärzte erstmal in der ersten Reihe hat sozusagen, die dann erkennen, okay, hier braucht es vielleicht was anderes, weil aus der Psychotherapie kenne ich das halt so, dass man erst immer das Organische abklärt und dann sagt, okay, organisch können wir jetzt nicht nichts feststellen, was dem Ausmaß der Symptomatik entsprechen würde oder dem der Belastung der Person entsprechen würde zum Beispiel. Und dann wird an entsprechend die andere Stellen weiterverwiesen. Also ich kann als Tipp auch noch geben, bei uns in München gibt es, ich weiß, das gibt es bestimmt woanders auch, aber in München, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, gibt es auch also Kurse, die speziell für Frauen sind, die ihre Geburt als traumatisch empfunden haben, also nicht ihre eigene Geburt, sondern die Geburt ihres Kindes als traumatisch empfunden haben, wo dann wirklich jede Frau auch einen Abend für sich hat, wo sie im Kreise von anderen Frauen eben über die Geburt sprechen kann, wenn sie das natürlich möchte, und da Austausch stattfindet. Und das finde ich auch super, gibt es einen Abend, wo nur die Männer kommen. Also wo dann die Männer sich untereinander austauschen und auch nochmal darüber sprechen können, weil wir wissen, Frauen sprechen über manche Dinge nicht, aber Männer sprechen noch viel weniger über viele Dinge und haben trotzdem natürlich einen Leidensdruck und kriegen da halt auch einen Raum, da die Geburt zu verarbeiten. Und als zweiten Tipp, also ich hatte extreme Probleme mit dem Kaiserschnitt. Das ist jetzt nicht rein gynäkologisch, aber ich hatte so Schmerzen im Bauch nach dem Kaiserschnitt und war da ganz lange bei einer Osteopathin, die sich spezialisiert hat auf ja, Geburtsverletzungen weiterführend. Und das hat mir auch wirklich extrem geholfen. Da darf ich jetzt, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ist halt unbezahlte Werbung, dann meine Osteopathin verlinken. Ich glaube, das darf ich schon machen. Und das hat mir auch wirklich gut geholfen.
Ja, das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Tipps. Ich weiß gar nicht, ob es das in Hamburg gibt. Also sicherlich kann ich mir vorstellen, aber habe ich noch gar nicht von gehört. Aber da, das ist echt ein guter, guter Tipp. Da gucke ich gleich mal. Ja, und auch was du sagst, Osteopathie, da kenn ich auch einige, die da auch ganz wunderbar arbeiten, auch teilweise in Kombination, dass manchmal die Kinder ja auch nach einer Geburt, die irgendwie stressig war, irgendwie osteopathische Behandlung, ja, brauchen oder zumindest bekommen, und dass man das auch so ein bisschen kombinieren kann, ne? Das sind eben auch manche Osteopathen, die so ein bisschen dieses Geburtserlebnis nochmal für Mutter und Kind nachstellen, um das nochmal zu verarbeiten für beide.
Ja,
Also ich finde
also,
das wunderbar.
ja, genau. Also, es war bei meinem Sohn, der war zwar nicht bei der gleichen Osteopathin, sondern bei einer, die sich auf Babys spezialisiert hat, aber der hatte auch durch diese Geburt, die ja eigentlich erstmal spontan verlaufen sollte und dann im Kaiserschnitt geendet hat, der war dann festgesteckt, so im noch nicht mal Geburtskanal. Und dadurch hat er den Kopf so einseitig gedreht gehabt die ganze Zeit. Und die Hebamme, also meine Hebamme ist dann darauf, ja, halt aufmerksam geworden, dass der immer nur in eine Richtung guckt. Und hat dann gemeint, das müsste man mal angucken lassen. Und dann hat die Osteopathin auch gemeint, weil sie dann mal den Geburtsbericht sich auch durchgelesen hat, was ich wirklich super fand. Also hat er wirklich schon relativ ganzheitlich gearbeitet und mich halt auch befragt. Und hat dann festgestellt, okay, das muss wegen diesem Geburtsverlauf gewesen sein, dass der eben sozusagen nur auf eine Seite schaut und hat da das dann irgendwie ja osteopathisch behandelt. Und jetzt schaut er in beide Richtungen und ist ja auch schon groß.
Ja, aber das, was du sagst, das ist es halt eben, ne? Dieses wirklich das ganzheitlich zu betrachten, ne? Also, dass man auch sagt, wie war denn der Geburtsverlauf? Was war denn da genau? Und so. Und das ist ja auch so was, wo ich mich auch für einsetze, dass man so auch arbeitet in der Gynäkologie. Und man muss ja leider sagen, dass eben beim normalen Gynäkologen, also niedergelassen, wo man zur Vorsorge hingeht oder Gynäkologin, wo man hingeht, die müssen leider einfach sehr, sehr viele Patienten in kurzer Zeit anschauen. Und da bleibt für sowas natürlich kein Raum. Da will ich auch niemandem Vorwurf machen. Und da ist der Vorteil, den wir zum Beispiel haben, dass wir wirklich ungefähr eine halbe bis eine Stunde Zeit haben für unsere Patientin mit einer ausführlichen Anamnese, mit einer ausführlichen Untersuchung und dann Beratung und eventuell dann halt auch Folgetermine noch, ne? Und das ist einfach ein Luxus in der heutigen Medizinwelt, den wir haben, um da halt eben auch so ein bisschen dieses Ganze zu sehen, ne? Das ist einfach wirklich ein Geschenk, was wir haben da.
Ja, eine Stunde ist ja Wahnsinn.
Das gibt's sonst kaum noch,
Nee.
ja. Ja.
Wenn man, vor allem, wenn man schon Termine bucht, egal wo, ist mir jetzt schon passiert, dass ich 8 Minuten gesehen habe, 8 Minuten wurden eingeplant
Ja.
für mich als Patientin, weil es muss so gewesen sein, wenn der Termin vorher und nachher genau, also 8 Minuten dazwischen sind. Das ist schon schwierig, finde ich.
Das sagt man gerade mal Hallo und Tschüss, ne?
Ja.
Ja. Ja, aber
Ja.
insofern, wie gesagt, das ist, da spielen halt ganz, ganz viele Aspekte mit, wenn wir nochmal auf den Beckenboden zurückgehen, ne? Also, weil, wie gesagt, traumatische Geburt, eventuell Geburt auch allgemein, auch wenn sie schön empfunden wurde, ist natürlich auch etwas, was verändert an unserem Beckenboden. Es ist dann eventuell die Einstellung und die Ansteuerbarkeit eventuell ein bisschen anders. Aber was wir halt sehen, ist, dass es ein Riesenthema ist. Es ist ein riesiges, riesiges Thema. Also mein Mann, der ist Internist und Kardiologe und ist jetzt, der war vorher Oberarzt hier bei uns in der Notaufnahme und ist jetzt Ende des Jahres in die Praxis gewechselt, in eine internistische Schwerpunktpraxis. Und der ruft mich eigentlich auch fast jeden Tag an und meint, du, ich habe hier noch eine Patientin, die ist bestimmt was für deine Sprechstunde. Also er hat sich auch angewöhnt, halt zu fragen nach diesem Thema beim Check-up zum Beispiel und merkt jetzt auch gerade, was das für ein Thema ist, dass eigentlich fast alle Frauen, zumindest dann nach der Menopause eigentlich, wenn diese Beschwerden dann spätestens dann eigentlich sich dann zeigen, was das für ein großes Thema ist. Und dafür finde ich tatsächlich ist das ja in der Öffentlichkeit extrem wenig präsent.
Ja, auf jeden Fall. Kannst du da den Zusammenhang, der ist mir nicht so ganz klar, den Zusammenhang zwischen der Menopause und der Verstärkung der Symptomatik da nochmal erklären? Liegt es an der hormonellen Veränderung, die dann den Beckenboden irgendwie noch weicher macht, oder?
Unter anderem auch, also es ist ja so, dass Hormone ja auch einen Einfluss auf unser Bindegewebe haben. Zum Beispiel auch die hormonelle Umstellung während der Schwangerschaft, die das Bindegewebe ja auch weicher macht, was ja auch einen Sinn hat, dass das Baby nämlich dann durch diesen Weichteilkanal der Vagina und des Beckens hindurchkommt. Deswegen ist es meistens auch so, dass nach dem Stillen sich auch nochmal Beckenboden, also wenn nach einem Jahr stillen oder wie lange jede Frau auch stillen möchte, dass sich das nach dem Abstillen dann auch nochmal verändert. Das ist das eine. Und die Menopause ist ja die Zeit, nachdem oder wenn die Eierstöcke ihre Hormonproduktion einschränken und dann mehr oder weniger damit aufhören. Das vereinfacht gesagt, das ist natürlich ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen ist, sondern teilweise auch über 10 Jahre gehen kann, peu à peu. Also die Eierstöcke, die produzieren ja vereinfacht gesagt eben die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron. Und die haben eben auch einen Einfluss auf das Bindegewebe und auf unsere Schleimhäute. Das heißt, das Bindegewebe einmal auch auf die Knochengesundheit beispielsweise. Ne? Also wenn nach der Menopause steigt in der Regel das Osteoporoserisiko, weil das Östrogen fehlt. Und so ist es auch mit dem Bindegewebe ein bisschen, dass es nicht mehr ganz so kräftig und elastisch ist. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser Östrogenmangel auch was an den Schleimhäuten macht. Also es gibt einen Ausdruck, das ist das urogenitale Menopausensyndrom. Das heißt also, alles, was im Genital und im urologischen Bereich, sprich Blase, Harnröhre etc., ist, dass das sich verändert mit der Menopause und vor allen Dingen wegen des Östrogenmangels und das vor allen Dingen lokal an den Schleimhäuten. Also, das ist tatsächlich was man ab und zu mal in der Apotheke sieht, diese Werbung gegen vaginale Trockenheit, also für diese Feuchtcremes etc. Das ist erstmal so eine Sache, was merken viele Frauen meistens auch beim Sex, dass das halt eben, dass das nicht mehr ganz so feucht ist, dass das teilweise brennt, ein bisschen wehtut, weil es einfach alles ein bisschen trockener ist. Und das kann halt eben auch nur beim Reiz sein, also wie beispielsweise beim Sex. Aber es kann auch andere Symptome mit sich bringen, zum Beispiel auch eine Anfälligkeit für wiederkehrende Blasenentzündungen, einfach weil die Widerstandsfähigkeit der Schleimhäute heruntergesetzt ist dadurch. Es kann halt eben auch zu ja, häufigen Harndrang kommen, also dass zum Beispiel das Gefühl, man hat eine Blasenentzündung, aber wenn man den Urin jetzt untersucht, da sind da gar keine Bakterien drin, sondern dieses Gefühl, dass das da so unangenehm ist, dass das so brennt, dass Frauen das Gefühl haben, sie müssen ständig zur Toilette rennen, also so diese empfindliche Blase, das ist häufig auch durch den lokalen Östrogenmangel.
Ah, okay, und was macht man da?
Da ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann, dass man lokal Östrogene gibt, also in Form von Zäpfchen oder einer Vaginalcreme. Und da habe ich viele Frauen in meiner Sprechstunde, die dann sagen, oh ja, aber mit Hormonen, da bin ich ja ein bisschen vorsichtiger. Man muss sagen, dass wir haben mehrere Formen von Östrogen in unserem Körper und das ist eine Form, die eigentlich fast nur an den Schleimhäuten, ja, die Rezeptoren sind und da einen Effekt hat, das Östrogen. Also es ist ein Dreifachöstrogen, Estriol. Und das wirkt auch tatsächlich nur da. Also es gibt auch ganz gute Studien, dass Frauen, die zum Beispiel einen Brustkrebs hatten, wo der Brustkrebs auf Hormone reagiert hat, also die Hormone, die den Brustkrebs zum Wachstum angeregt haben, dass selbst die dürfen diese lokalen Östrogene in Form von Zäpfchen oder Salbe oder so kleinen Vaginaltabletten dürfen die nehmen in einer etwas niedrigeren Dosierung, aber das dürfen sie nehmen, ohne dass das Risiko erhöht, dass der Brustkrebs wiederkommt nach einer Therapie.
Und
Also
das,
es ist
ja, sorry.
ja, alles gut, das ist einfach, und das Gleiche gilt auch für Thrombosen oder für Schlaganfälle. Es ist wirklich nur lokal in dem Bereich, dass es wirkt.
Und die lokale Hormontherapie, die könnte ja jetzt auch für Frauen, die jetzt nicht in der Menopause sind, aber die eben über diese Symptomatik irgendwie klagen, interessant sein. Also ist jetzt nichts, was mit der Menopause einhergehen muss.
Genau, das ist häufig mit. Also das Häufigste ist, dass es in der Menopause auftritt. Aber wie gesagt, die Menopause ist ja ein Prozess, der eigentlich schon so mit Ende 30, 40 anfangen kann. Und das ist häufig so eins der ersten Symptome, diese ja, Scheidentrockenheit, eventuell eben nicht mehr so feucht zu werden beim Sex, oder eben diesen häufigen Drang, dass die Blase schwach wird. Also so dass man häufig zur Toilette muss. Das sind so meistens so die ersten einschleichenden Symptome des lokalen Östrogenmangels. Also da kann man da auch schon mit anfangen, tatsächlich. Wo man das auch machen kann, ist teilweise auch in der Stillzeit sollte man nicht permanent die ganze Zeit und jeden Tag, aber so gezielt kann man das machen. Und es gibt auch manche Erkrankungen an der Vulva, also am äußeren Genital. So eine Art Autoimmunerkrankung, vielleicht hast du das schon mal gehört, das nennt sich Lichenskleroses, wo die Haut an der Vulva ganz, ganz empfindlich und ja, so trocken und ja, fast so ein bisschen verhärtet dann wird. Und die Frauen haben auch ganz häufig Beschwerden beim Sex zum Beispiel oder eben diesen Drang oder brennen einfach im Vulva-Bereich.
Und das
Ja, und
wird auch
da,
hormonell
das kann
dann.
man unter anderem, kann man das auch mit, also bei dem Lichenskleroses gibt es noch andere Therapiemöglichkeiten. Da arbeitet man häufig auch mit Cortison an der Stelle oder mit einer Lasertherapie. Aber da ist als zusätzliche Therapie im Hintergrund, so als um das da zu pflegen, die lokale Östrogenisierung auch, hat da einen großen Stellenwert. Ja.
Und da würde jetzt meiner Meinung nach doch auch der oder die niedergelassene Gynäkologin draufstoßen oder irgendwie handeln wollen. Was ist da deine Erfahrung? Ist man da, wo ist meine Anlaufstelle? Wenn ich das Gefühl habe, ich höre das jetzt und mir denke so, wow, das ist doch mein Erleben gerade im Moment. Und ich habe immer gedacht, weil das ist halt jetzt so.
Ja, also ich erlebe das jetzt so, dass das immer häufiger ist, dass die niedergelassenen KollegInnen das auch verschreiben. Wir haben ja auch da jetzt einen Generationenwechsel, muss man sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir ja vor vielen Jahren diese Studie hatten, wo eben diese Hormonersatztherapie bei Frauen so in die Kritik gekommen ist, wo eben diese große Studie war, dass zum Beispiel Hormonen, also da ging es jetzt vor allen Dingen um Hormontherapie nach den Wechseljahren, dass das zum erhöhten Brustkrebsrisiko etc. führen kann. Diese Studie hat man sich jetzt in den letzten Jahren noch mal ganz, ganz, ganz intensiver im Detail angeguckt und man muss tatsächlich sagen, dass die meisten Aussagen da so nicht haltbar sind. Also man muss das sehr, sehr aufdröseln. Also was sind da für Hormone gegeben worden? Was sind in welcher Kombination? Wie alt waren die Patientinnen? Wie lange war die letzte Regelblutung her? Etc. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass die Hormonersatztherapie deutlich besser ist als ihr Ruf. Aber die Konsequenz aus der damaligen dieser Studieninterpretation vor ein paar Jahren war, dass gerade in Amerika eben ganz, ganz viele Pharmafirmen, die diese Hormonersatztherapie auf den Markt gebracht haben, verklagt worden sind. Und man weiß ja, wie das in Amerika ist mit diesen Klagen. Und dann haben die alle diese Produkte deutlich eingeschränkt und ja, so Sicherheitsvorkehrungen gemacht, was die Packungsbeilage zum Beispiel auch angeht. Und zum Beispiel, selbst wenn man sich bei so einer Hormoncreme, so einer Östrogencreme für die Vagina, wenn man sich das anguckt, das Rezept, da stehen alle möglichen Nebenwirkungen drauf, die ich gerade gesagt habe, die es eigentlich gar nicht so gibt, ne? Sprich Brustkrebs etc. Das ist aber, weil das ist eher ein juristischer Grund, dass die sich absichern und diese Aufklärung, was die Hormone angeht, sich auf alle Formen der Hormone beziehen. Und da muss man doch immer ganz differenziert schauen. Und da ist es aber halt so, dass das so ein Trend war, dass eben zu dieser Zeit die Hormonersatztherapie und dann leider auch die lokale Therapie so in Verruf gekommen ist, dass da viele Kolleginnen in der Niederlassung das deutlich eingeschränkt haben. Und ich glaube, wir erleben jetzt gerade so ein bisschen dieses Umdenken wieder. Und das betrifft dann eben auch die lokale Östrogenisierung beispielsweise. Also, dass da sich wieder mehr getraut wird, weil einfach die Datenlage jetzt deutlich besser ist, ne? Und dass die Daten jetzt zeigen, das ist nicht so schlimm. Also es gibt eigentlich kaum was dagegen spricht, das zu machen.
Also wie es halt immer ist, erstmal vom einen Extrem ins andere.
Absolut, ja.
Die erste Pille, die wirklich ja extrem hohe Hormondosen enthalten hat, bis hin zu Hormone sind absolut Katastrophe. Keiner traut sich mehr zu sagen, ich nehme Hormone. Bis hin jetzt versucht sich das wieder ein bisschen in die Balance, in die Mitte zu bewegen und wir gucken, okay, wie können wir das für uns nutzen mit dem geringsten Risiko für uns?
Ganz genau, ganz genau. Und da muss man sich aber einfach auch wirklich mit beschäftigen. Und das ist einfach eine sehr, sehr individuelle Therapie. Also es ist auch was, ich glaube, immer in der Medizin. Also es ist nicht so one fits all, sondern wirklich, man guckt, muss sich die Frau oder Patientin mit dem, ne, mit ihren Wünschen, mit ihren Vorstellungen, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Vorerkrankungen, mit ihrem familiären Risiko und dann eben, was in der Untersuchung dann, was man da sieht, muss man sich das anschauen und dann halt eben die richtige Therapieangebot eigentlich machen. Ja, aber wie gesagt, die lokale Östrogenisierung, also das ist selten etwas, womit man etwas falsch machen kann. Also das sind tatsächlich, man hört das ja ganz, ganz häufig von diese Beschwerden, ne? Was ich vorhin gesagt habe, dieses Brennen, dieses häufig zur Toilette müssen. Das kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber es ist auf jeden Fall was, was man ohne großes Risiko mal ausprobieren kann, ob das eventuell mit so einer Creme dann ein bisschen besser wird. Ja.
Ich nehme jetzt für mich mit so als Message erstmal die Balance finden, also nicht grundsätzlich gegen Hormone zu sein, sondern offen dafür zu sein, vielleicht diese Option doch mit mal zu bedenken oder in Betracht zu ziehen. Und gleichzeitig, weil ich eben aus dem Bereich der Psychotherapie komme, ist es doch für mich immer wieder so spannend, wie kann man da die Verbindung schaffen, um zu gucken, hey, wo kommt es vielleicht auch her, wenn es nicht organisch ist. Also ich kann mir doch vorstellen, dass da einiges auch eben nicht organische Gründe hat. Und wie gehen da die niedergelassenen Gynäkologinnen oder auch ihr in der Sprechstunde dann wirklich damit um? Also wir wollten auch unbedingt noch zum Thema Menstruationsbeschwerden kommen. Das ist ja irgendwie sehr naheliegend an diesem Thema, wo wir jetzt sind. Was sind da so deine Erfahrungen?
Also, wie gesagt, also wir haben es ja vorhin auch gesagt, mit den 8 Minuten, da bleibt halt wenig Raum, ne? Und es gibt verschiedene, also ich probiere das ein bisschen mal zu ordnen gerade. Ich glaube, dass man Psyche und Körper eigentlich nie trennen kann. Also ich glaube, dass es durchaus auch körperliche Symptome gibt und dass man die auch feststellen kann und dass die aber auch die psychische Gesundheit teilweise beeinflussen können. Andererseits aber auch traumatische Erlebnisse eben sich auch körperlich nachvollziehbar körperlich, also dass wir auch damit da einen Befund haben teilweise, auch niederschlagen können. Also es gibt zum Beispiel chronischer Beckenschmerz. Da probiere ich gleich auch den Bogen zu Menstruationsbeschwerden zu ziehen. Aber chronischer Beckenschmerz ist etwas, was vielleicht mal so ein Szenario, was vielleicht hat die Patientin ein traumatisches Erlebnis gehabt. Das muss noch nicht mal jetzt als extrem eine Vergewaltigung so sein, aber es kann eventuell gewesen sein, dass eine gewisse Grenzüberschreitung war, oder auch ja etwas, womit sie sich auch noch nicht wohlgefühlt hat. Ne? Da ist immer die Frage, inwieweit ist das jetzt gegen den Willen und so, das muss man halt eben auch immer gucken. Manchmal ist es ja auch einfach ein Graubereich, wo man das nicht ganz klar sagen kann. Ne? Und dass sie vielleicht auch genau dieser Konflikt, der damit einhergeht, dass sie das gar nicht einordnen kann. Was war das jetzt? Ne? Dass das sich ja, mit einer Art Verkrampfung im Beckenboden dann einhergeht. Wir kennen das ja auch manchmal, wenn wir angespannt sind, also ich kenne das auf jeden Fall, dieses, dass man so in den Schultern so anspannt und dass man dann irgendwann so Nackenschmerzen hat, wenn man so total im Stress ist. Ne?
Ja,
Das
habt ihr auch
ist irgendwie.
immer, immer wieder. Jetzt gerade
Genau.
auch.
Ja, genau. Und das Gleiche ist beim Beckenboden auch. Also wir haben. Das ist unser Weglaufreflex. Also wenn wir uns vorstellen, als wir noch auf 4 Beinen gelaufen sind und dann kam irgendeine Bedrohung, dann haben wir uns unsere Schultergürtel und unser Beckengürtel hat sich angespannt, damit wir ganz schnell weglaufen können. Und so ist es auch, dass sich eben die Schultern und auch eben der Beckenboden, die spannen sich ganz doll an. Und dann kann sich dieser chronische Anspannung, kann natürlich auch wie bei chronischen Nackenschmerzen irgendwie dann irgendwann immer da sein. Dann verkürzen sich da die Bänder und die Ligamente. Dann kann es vielleicht zu Fehlhaltungen kommen, weil man immer so eine Art Schonhaltung einnimmt. Und dann kann sich ein Schmerz chronifizieren. Und dann sind die Leitungsbahnen, die zum Gehirn führen, die verändern sich dann. Also die ganzen Transmitter, die ganzen Botenstoffe, die da sind, die verändern sich, sodass sie uns da, dass sie da einen, permanent einen Schmerz melden. Und so kann halt durch ein vorheriges Ereignis, ein Trauma, was ein psychisches Trauma auch ist, sich das eben in körperlichen Beschwerden dann manifestieren. Und das kann man sehr, sehr gut teilweise auch in der Untersuchung feststellen. Das sind Frauen manchmal, wo der Beckenboden bombenfest ist, so richtig, richtig bombenfest und angespannt. Ne? Und da muss man halt eben dann, oder finde ich, ist es auch wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Also, dass man eben verschiedene Möglichkeiten anbietet. Da kann man teilweise gibt es Verfahren, dass man halt eben den Schmerz auch probiert anzugehen. Es gibt Physiotherapien, es gibt Osteopathie, also alles, was wir vorhin auch schon so gesagt haben. Da muss man auch so ein bisschen dieses Konzept dann zusammen mit der Patientin erstellen und dann eben aber auch eventuell eine psychotherapeutische Begleitung, wenn dann eben auch dann vielleicht an den Kern also an die Ursache man da herankommt. Ne? Und gleichzeitig haben wir halt eben auch das körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Endometriose, wo es ja zu Veränderungen im Beckenbereich kommt, dadurch, dass, also für alle, die nicht wissen, was eine Endometriose ist, wir haben ja in der Gebärmutter die Schleimhaut, die einmal im Monat in der Regel abgestoßen wird, was dann die Menstruationsblutung ist. Und diese Schleimhaut bei der Endometriose findet man die so verstreut, auch an anderen Stellen meistens im kleinen Becken. Und das kann durch diesen zyklischen Auf- und Abbau zu einer chronischen Entzündung führen, sodass sich das Bindegewebe darum herum dann irgendwann so chronisch entzündlich narbig verziehen kann und dann zu eben ja eigentlich auch einer Versteifung des Beckens, also bindegewebig von innen führen kann. Und das durch diese chronische Entzündung da eben auch und eben, dass diese Schleimhaut sich da auf- und abbaut an Stellen, wo eigentlich keine Schleimhaut sein sollte, ist das ein chronischer Schmerz.
Und der manifestiert sich dann ja auch während dem Geschlechtsverkehr
Ja,
wahrscheinlich.
unter anderem auch, genau. Und dann ist das, und das ist dann ja, das hat dann wieder auch einen Einfluss auf die Psyche. Das ist natürlich, wenn man weiß ich nicht, anderthalb Wochen im Monat es einem richtig dreckig geht und man Schmerzmittel nehmen muss, wenn der Sex weh tut, wenn, ne, alle möglichen Symptome, die man da haben kann, Verdauungsbeschwerden, Schmerzen beim Stuhlgang, also da ist eine ganz, ganz große Palette. Das macht natürlich auch was mit einem. Und das, was das mit der Psyche macht, das kann sich dann auch wiederum negativ auf die Symptome selber wieder auswirken, sodass man wie so einen Teufelskreis hat. Ja.
Auch die
Und eben.
Beziehung, die dann wahrscheinlich leidet, wenn man die Beziehung hat oder noch. Ich stelle es mir bei Singles, die dann Sex mit Nicht-Partnern haben, noch schwieriger vor, das dann irgendwie zu kommunizieren, wie es einem
Sicherlich.
eigentlich geht.
Ja, sicherlich. Ja. Also das ist natürlich was sich auch auf alle anderen Lebensbereiche irgendwie auswirken kann. Also wir sehen das ja auch, es gibt es ja in anderen Ländern jetzt mittlerweile glücklicherweise, dass es eben dieses Menstrual Leave gibt. Also es gibt manche Frauen, und das gibt es gar nicht so wenig davon, die so starke Schmerzen während der Menstruation haben, dass sie nicht arbeitsfähig sind. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, die da sehr, ja, überhaupt nicht zyklisch denkt und
Ja.
auch überhaupt nicht zyklisch geplant wurde, wo man einfach weiter seinen Arbeitsalltag nachgehen sollte, ne? Also nach Vorstellung des Arbeitgebers am besten, ne? Und da ist natürlich was natürlich dann auch in dem Moment das Befinden sowohl körperlich als dann auch psychisch dann verschlechtert.
Ja. Und da
Und
ist die Aufgabe, finde ich, für einen selber, das so versuche ich das auch zu machen, mit dem Zyklus zu leben, so gut es halt geht. Dass man versucht, Termine, die jetzt nicht unbedingt nötig sind, in Phasen, wo ich weiß, es geht mir nicht so gut, vermutlich, oder ich habe auch, selbst wenn es nur nicht so viel Energie ist, einfach, da nicht hinzulegen und lieber in andere Zyklusphasen zu legen. Das ist aber natürlich auch ein Prozess und ist halt auch nur begrenzt möglich, wenn man einen Vollzeitjob und Kinder im Zweifelsfall noch hat, dass man einfach versucht, sich selber da mehr rauszunehmen, mehr Ruhe zu gönnen und dann eben, und selbst wenn man nicht diesen Menstrual Leave hat, sich dann einfach krank meldet, weil das kann man ja theoretisch und sich das selber dann auch erlaubt. Das ist natürlich immer der erste Schritt.
ja, absolut. Ne? Also was ich gerade schon gesagt habe, wir leben als zyklische Wesen in einer monotonen Gesellschaft, also einer nicht zyklischen Gesellschaft. Und das macht es halt sehr, sehr schwer. Und da ist es, glaube ich, aber da merkt man mittlerweile auch eine Aufbruchsstimmung, was super ist. da sich erstmal selber auch irgendwie kennenzulernen, ne? Schon, also muss ja gar nicht sein, dass man starke Regelbeschwerden hat, aber schon alleine auch die hormonelle Umstellung während des Zyklus macht ja eine ganz andere Energie und Stimmung bei uns, je nachdem, in welcher Zyklusperiode wir uns gerade befinden. Und zum Beispiel Leistungssportlerinnen, das fängt ja jetzt auch gerade an, oder ist seit ein paar Jahren so, dass die auch mittlerweile nach ihrem Zyklus trainieren und damit halt wirklich, wirklich viel, viel besser in ihrer sportlichen Leistung werden. Und ich glaube, da steckt unheimliches Potenzial drin, wenn man das irgendwann die Möglichkeit hat, das so zu leben.
Ja, und selbst wenn es nur die Akzeptanz ist, die man für sich selber jetzt oder dieses Mitgefühl, die man dann für sich selbst hat, wenn es gerade einfach nicht so geht, wie man es gerne wollte. Nämlich man will ja, oder ich will am liebsten immer die ersten, sagen wir mal, 14 Tage. Die hätte ich gern immer. Oder sagen wir von Tag 3 bis Tag 16. Und wieso kann das nicht immer so sein? Das wäre mein Wunsch. Und dieses Emotionale und Müde, das würde ich gerne weglassen. Und wenn man einfach irgendwann akzeptiert hat, das ist jetzt halt nun mal so und ich richte mir das ein, lebt sich schon deutlich leichter.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist ja auch dieses so, ich will ja noch, dieses, was du sagtest, ne, ich will am liebsten immer und immer, ne? Das ist ja in gewisser Art und Weise auch eine eigene Grenzüberschreitung. Also ein Moment, in dem wir unsere eigene Grenze dann ja auch überschreiten, die uns unser Körper in dem Moment dann gibt. Und ich finde, klar, es gibt wirklich auch krankhafte Zustände. Also es gibt ja auch wirklich dieses das prämenstruelle Syndrom, also ein richtig schwer ausgeprägtes, wo es halt auch wirklich zu depressiven Episoden kommt und die Frauen sehr darunter leiden oder eben auch diesen starken Schmerzen, unter anderem bei Endometriose. Das ist natürlich was, wo es vielleicht auch andere Therapien noch braucht. Aber sagen wir mal so, dieses zu merken, okay, also wenn es jetzt nicht ganz so extrem ist, sondern einfach zu merken, okay, die zweite Zyklushälfte, die ist einfach anders bei mir. Und sich damit mal auseinanderzusetzen und auch zu gucken, was das vielleicht auch für ein Geschenk sein kann. Also mir hat das damals so geholfen, dann zu sehen, irgendwie das als Zeit zu sehen. Das ist ja die Zeit, wo sich potenziell der Embryo und die Gebärmutterschleimhaut einnisten soll. Und das habe ich mir dann immer so vorgestellt, wie so eine kleine Zelle, die es sich da jetzt ganz gemütlich macht und da jetzt irgendwie am liebsten so in das Bettchen einkuschelt. So dass mein Körper dem das auch geben möchte in dem Moment. Ne? Dass es so halt eben dann so eine Kuschelzeit eher ist, als jetzt die, boah, ich muss jetzt hier noch dahin und dahin und dahin, sondern das ist dann eben diese Rückzugs- und Kuschelzeit.
Ja, ich mache es genauso. Das ist witzig, dass du es jetzt sagst, dass ich mir vorstelle, jetzt wäre ja, wir haben ja beide Kinder und jetzt, seit ich ein Kind habe, denke ich mir immer so, ah, da hat er sich jetzt da reingelegt und jetzt ist es, also selbst wenn er jetzt schon auf der Welt ist, aber das fand ich auch so ein schönes Bild, diese Ruhe dann dem zu geben, was damals für meinen Sohn einfach wichtig war und ich dann anscheinend ja auch gemacht habe. Und das in die nächsten Jahre so mitzunehmen als Bild, finde ich auch schön. Und auch so sich, mir hilft auch immer so dieses, ich finde den Winter super anstrengend, weiß aber dann im Frühling, dass ich mich so über den Frühling freue. Und ich kann mich nur über den Frühling so freuen, wenn der Winter vorher da war. Ich fände nichts schlimmer, als so in dem Land zu leben, wo es immer 20 Grad hat. Das ganze Jahr 20 Grad. Und so ist es halt auch so, okay, jetzt ist diese Zeit und dann kann ich mich so freuen, wenn wieder Tag 3 ist und es wieder Schub gibt, so gefühlt.
Absolut. Und ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen. Das ist eigentlich so ein Graphic, also, ja, eigentlich ist es ein Comic von Liv Strömquist. Das heißt Der Ursprung der Welt. Und da geht es viel um eben diese Themen, auch Menstruation. Und Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist richtig, richtig cool.
Das verlinke ich auf
Ja,
jeden
absolut. Das
Fall.
war der Hint gerade. Naja, da gibt es so gibt's ein Beispiel mit Virginia Woolf. Das ist, dass du als Beispiel, dass sie ich kann es nicht mehr ganz genau hergeben, aber dass sie diese kreativen Phasen eigentlich so in dieser zweiten Zyklushälfte, wo so ein bisschen, wo man so in sich kehrt, wo so dieses, vielleicht auch so dieses Grüblerische da ist, und dass sie das so, ja, dass sie das, dass das so ihre Zeit war, wo sie eigentlich das meiste an Literarischem geschafft hat. Und das fand ich immer so irre, dass man das halt eben nicht immer irgendwo hinrennen muss, sondern diese Zeiten der Einkehr, was das eigentlich auch heißt, was das vielleicht für ein kreativer Schaffensprozess sein könnte.
Das ist
Ne?
so, das ist echt witzig, dass du das jetzt sagst. Ich habe jetzt seit ungefähr 2 Wochen an meinem Kühlschrank, ist kein Witz, eine Notiz. Ich lese es ganz kurz. Eine Frau muss Geld und einen Raum für sich haben, um Literatur zu verfassen.
Ja.
Und das ist so, ich habe das Rumor von Zone gelesen und da stand genau das und ich fand es so schön, dieses Bild. Ich muss einfach entspannt sein. Also das so steht für mich dieses, ich habe Geld und ein Zimmer für mich. Ich habe Geld, also ich habe Zeit, Ressourcen und Ruhe, um zu mir zu kommen. Und das ist genau diese Phase, in der man das dann so umsetzen kann.
Ja. Ja, und vielleicht auch der mentale Zustand irgendwie, ne? Dass man vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen tiefsinniger ist. Also ich habe meistens die tiefsinnigsten Gedanken habe ich meistens, wenn ich so ein bisschen traurig bin. Nicht unbedingt, wenn ich gerade so total fröhlich bin, dann will ich irgendwas machen. Ne? Dann will ich irgendwie rausgehen und irgendwas machen. Aber wenn ich so ein bisschen so dieses Joa hab, dann kommen ja auch eher die tiefsinnigeren Gedanken über das Leben, ne? Das so als Potenzial zu sehen. Wie gesagt, es gibt halt eben auch Erkrankungen oder Zustände, wo das halt eben wirklich mit einem hohen Leidensdruck verbunden ist. Aber ich glaube, ja, bis zum gewissen Grad ist es einfach auch was super Spannendes und super Schönes, dieses Zyklische, was wir haben.
Ja, die Chancen zu sehen und die ja eher unangenehmen Seiten anzunehmen, das ist jetzt unsere Message.
Ganz genau, ja.
Wann ist aber, würdest du sagen, jetzt so die Grenze erreicht? Also bei welcher Symptomatik, sei es jetzt eben dysphorischer Natur oder auch organischen Schmerzen, wo ist so die Grenze erreicht, wo du wirklich sagen würdest, da muss man oder sollte man was tun.
Eigentlich immer dann, wenn Leidensdruck besteht, wenn man merkt, das Leben beeinflusst.
Dass
Dann.
ich meinen Alltag nicht
Ja,
mehr
genau.
bewältigen kann,
Ja,
selbst wenn ich
oder
ihn
zumindest,
reduziert habe.
genau, also wenn man dann wirklich eingeschränkt ist, wenn man merkt, ich leide darunter. Und ja, also da ist die Bandbreite ganz, ganz unterschiedlich, ne? Also wir haben auch Patientinnen, die haben, wo ich manchmal denke, boah, die sind aber echt indolent, dass sie jetzt erst kommen, ne? Und dann andere, wo man noch gar nicht groß was sieht, und sie haben trotzdem Leidensgeschichte hinter sich. Aber das ist so das Erste. Also wenn in dem Moment, wo man sagt, okay, das ist irgendwie, also ich leide darunter und kann vielleicht meinen Alltag nicht mehr so in der Form, wie ich es vorher getan habe, bewältigen. Also wir hatten ja vorhin noch mal gesagt, auch starke Menstruation, da ist es ja auch immer, da ist ja auch so ein bisschen von bis, aber es ist natürlich, wenn eine Frau jetzt alle Stunde ihr Maxi-Tampon beispielsweise oder Menstruationstasse oder wie auch immer wechseln muss, dann ist das natürlich, schränkt das den Alltag ein, ne? Oder wenn man immer Angst haben muss, ist jetzt die Hose durch. Und das eben auch ab und zu mal passiert. Und dann plus sich ganz, ganz müde und erschöpft im Alltag zu fühlen, weil natürlich dann irgendwann ein Eisenmangel besteht durch die starken Menstruationen. Dann ist definitiv der Moment gekommen, dass man das mal angehen sollte.
Und bei dem dysphorischen Syndrom, also wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin an der Grenze zur depressiven Episode eigentlich, wo würdest du da sagen, was ist noch in Anführungszeichen normal oder wo ist wirklich Handlungsbedarf dann auch da?
Wirklich in dem Moment, in dem man den Alltag nicht mehr so bewältigen
Ja.
kann. Aber das ist auch ganz individuell, also da gibt es nicht so diese spezifischen Landmarks, ne? Das ist ja bei Depressionen ja eigentlich auch so, wo man sagt, das hat ja so eine Bandbreite und jeder empfindet ja auch irgendwie anders. Und eine Depression manifestiert sich ja auch anders. Manche haben eher so in Richtung diese Angststörung, andere kommen gar nicht aus dem Bett. Also deswegen, also die grobe Orientierung ist eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meinen Alltag nicht mehr stemmen mit dem, wie es jetzt ist.
Und vielleicht, ich habe schon Angst vor dieser Phase. Also, das ist, glaube ich, was ich schon öfters so mitbekommen habe, was viele auch über so den Winter haben, die so mit Depressionen zu tun haben, dass es auch so im Zyklus ist, wenn ich schon Angst habe, dass jetzt dann der Eisprung ist und es dann halt in die andere Richtung geht, wenn ich dann schon Angst haben muss vor den nächsten 12 Tagen, dass ich dann wirklich sage, okay, so kann das nicht auf Dauer sein. Da muss es irgendwie eine Lösung geben, die meine Situation verbessert.
Ja, das ist ja auch psychologisch dann einfach auch sinnvoll, dass man zum Beispiel irgendwas, das ist ja so eine antizipatorische Angst, ne? Man erwartet ja schon, dass es kommt und hat schon vorher Angst davor. Und da ist es manchmal einfach auch sinnvoll, wenn man wie irgendwie ein Tool oder irgendwas an die Hand bekommt und das Gefühl hat, okay, ich kann aktiv irgendwas machen.
Ja, ich bin nicht
Ne?
ausgeliefert
Ganz
dieser
genau.
Situation,
Ja,
ja.
so in diese Selbstwirksamkeit zu kommen.
Ja. Okay, zum Abschluss. Es ist immer schwierig, da einen Punkt zu finden, wenn beide so für ihr Thema brennen. Zum Abschluss würde ich noch dich bitten. Kannst du so ein, zwei, drei Punkte nennen, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt auf der Suche nach einer Gynäkologin, einem Gynäkologen bin, wonach sollte ich Ausschau halten, dass die diese Punkte aufweisen, weil sie halt doch die erste Anlaufstelle in den meisten Fällen sind? Ganz frei, es ist keine Werbung und
Nein,
keine Diss, sondern einfach, was dir so einfällt.
ich überlege gerade, also ich würde halt immer gucken, ob, wenn ich ein spezielles Anliegen habe, ob der oder diejenige darauf spezialisiert sind. Also es gibt ja viele, wenn man da auf die Praxen guckt, dass man dann ja auch den Lebenslauf oder die Weiterbildung oder sowas sich anschauen kann. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt eher mit dem Thema Kinderwunsch zu tun hat, dass man dann vielleicht in eher eine Praxis geht, die sich darauf spezialisiert haben. Ich finde Bewertungen im Internet immer schwierig, weil das ist tatsächlich bei mir auch so, dass diejenigen, die schlechte Bewertungen, also wenn, dann werden meistens schlechte Bewertungen geschrieben und das sind manchmal eben auch Sachverhalte, die sich leider nicht so zugetragen haben. Deswegen würde ich halt negative Bewertungen manchmal gar nicht so ernst nehmen. Eher gucken, ob jemand viele positive Bewertungen hat. Das wäre, glaube ich, noch was. Und ja, und ich glaube einfach, das ja, steht und fällt meistens, glaube ich, mit dem ersten Aufeinandertreffen, glaube ich. Also ob man sich auch sympathisch ist und man das Gefühl hat, derjenige, der hört einem zu. Also was ich ganz furchtbar finde, ist immer, wenn man irgendwas erzählt und der Gegenüber sitzt hinterm Computer und tippt die ganze Zeit nur dir das ein, damit um Zeit zu sparen.
Ja, ja, das kenne ich.
Also Blickkontakt,
Ja.
aktives Zuhören. Aber das ist meistens etwas, was man ja erst dann so mit der ersten oder mit den ersten Begegnungen irgendwie dann feststellt.
Sich dann halt auch die Erlaubnis zu geben, das höre ich jetzt raus, dann doch noch zu wechseln, wieder zu wechseln.
Ja, das ist halt die Frage immer, ne? Das ist natürlich, ist es, also zumindest hier in Hamburg, ich schätze mal in München, das ist ähnlich, da überhaupt jemanden zu finden,
Ja.
ist im Moment super, super schwierig, ne?
Ja, vor allem Neuaufnahmen
Ganz
in
genau.
Sachsen und wenn man nicht privat versichert ist, das ist ja auch
Absolut.
immer so eine Sache. Ja.
Ja, das ist leider da die Zweiklassenmedizin, die da irgendwie durchkommt. Aber ja, und das ist halt. Insofern ist das sowieso schon irgendwie eingeschränkt, weil man gar nicht so diese freie Auswahl mehr hat, leider, ne? Ja.
Okay, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Eindrücke, Erfahrungen, Tipps. Ich werde auf jeden Fall alle Links in die Shownotes packen. Und ja, vielen Dank, dass du heute da warst, Rebecca.
Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiter sprechen. Dann kommt immer so diese, ja, so emotionale Begeisterung dafür dann raus. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, mir auch. Mir geht es genauso. Es ist wirklich schwierig, da immer den Abschluss zu finden, wenn man so emotional dabei ist. Und dann kommt aber auch immer das beste Ergebnis dabei rum. Ich bin mir ganz sicher, dass extrem viel dabei war für unsere Hörerinnen. Und ja, schaut unbedingt dann in die Shownotes und nehmt eure Symptomatik, euer Befinden, euer Wohlbefinden ernst.
Besser könnte ich es nicht sagen. Sehr.
Vielen Dank dir, vielen
Ich danke
Dank.
dir. Ich danke dir.
Wenn jetzt in dieser Folge was für dich dabei war, wo du sagst, da kann ich anknüpfen, da würde ich mich gerne noch weiter informieren, dann guck doch unbedingt in die Shownotes. Da findest du alles, was von Rebecca zur Verfügung steht, außerdem auch der Link zum Beckenbodenzentrum in Hamburg. Dann habe ich auch den Link zum Hilfetelefon Schwierige Geburt reingepackt. Da kannst du dich auch informieren, wo es in deiner Region Anlaufstellen gibt, wenn du sagst, ich würde gerne die Geburt, nicht deine Geburt, sondern die Geburt deines Kindes verarbeiten oder da weiter damit arbeiten. Dann habe ich auch die Bücher, die wir genannt haben, Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist und Ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf, also ein bisschen anderes Thema, aber lohnt sich immer, verlinkt und so weiter und so fort. Guck einfach mal in die Shownotes, schau, ob da was für dich dabei ist. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß das schöne Wetter, das wir jetzt überall haben und du bist nicht empfindlich, du bildest dir nichts ein, du hast das Recht, dich in deinem Körper wieder sicher zu fühlen. Deine Kathi von Emi Rosa.